wunderschöne Kirche, die Talkirche. Sie singt Brahms Requiem. Das sind vertonte Bibelworte, tiefgehender Trost. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen. Und dann singt der Chor die Antwort: Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Und während sie das singt, hat sie Tränen in den Augen. Die Schönheit der Musik und diese tröstlichen Worte ergreifen sie tief. Ein ganz vertrauter Moment zwischen Gott und ihr. Schwester Stefanie ist Franziskanerin. Entsandt von ihrem Orden zieht sie in eine kleine Wohnung in einem hässlichen Hochhausviertel in eine Ruhrgebietsstadt. In den ersten Wochen geht sie einfach nur spazieren, schaut sich um in ihrer neuen Stadt und fragt Gott: Was zeigst du mir hier? Und ihr fällt auf, hier sind unheimlich viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und schon legt sie los. 32 Jahre später hat diese Frau das Bewusstsein in einer Stadt verändert. Unzähligen Flüchtlingen wurde geholfen. Es gibt ein Haus der Kulturen, in der städtische Stellen, die Caritas, auch die örtliche Freikirche und andere Akteure zusammenarbeiten, um Migrantinnen und Migranten zu helfen. Wenn sie Unrecht sah, dann hielt diese Frau nichts auf. Keine träge Verwaltung, keine trübe Gleichgültigkeit. Und so hat sie die Welt ein Stück verändert. Marie lebt in einer einfachen, aber ordentlichen Wohnung. Sie verdient eigentlich genug Geld, um sich ein Häuschen im Grünen zu leisten, aber das ist ihr nicht wichtig, denn sie hat eine Mission. Sie möchte Menschen helfen, deren Leben ein einziges Chaos ist. In ihrem einfachen, ruhigen, disziplinierten Lebensstil bietet sie Halt für viele Menschen, denen das Leben über den Kopf gewachsen ist. Sie lebt asketisch. Sie lehrt andere, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und manchmal, wenn sie alleine ist, betet sie mit den Worten des Paulus: Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Siegbert wirkt äußerlich etwas unbeholfen, fast ein bisschen schüchtern. Wenn er aber in seine Kirche kommt, dann leuchten seine Augen. Wenn die Scheinwerfer die Bühne in farbiges Licht tauchen und die ersten Riffs der Gitarre ertönen, dann lösen sich wie Fesseln um sein Herz und um seine Seele. Mein Gott, bist du wunderbar. So richtig tanzen kann er eigentlich nicht, aber mit seinem Körper taucht er ein in diese Musik und in den Rhythmus und in die Liebe Gottes. Enthusiastisch und falsch singt er mit. Und er spürt, wie in ihm die Kraft wächst für die nächste Woche. Und er weiß schon, dass die nächste Woche nicht einfach wird. Thomas redet nicht viel, aber wenn er was sagt, hat das Hand und Fuß. Er wollte eigentlich Biologie studieren, weil ihm die planvolle Fantasie Gottes, die ihn schon im Biounterricht der Oberstufe fasziniert hat, weil die ihn gereizt hat, da tiefer hineinzusteigen. Es hat sich anders ergeben. Er hat Theologie studiert und das mit Begeisterung und Hingabe. Er liebt es immer noch, mit anderen Natur- oder Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern im Gespräch zu sein, mehr zu verstehen von Gottes Welt, von ihren Zusammenhängen, manchmal auch Abgründen. Zweifel sind immer ein Teil seines Lebens geblieben. Aber das ändert nichts daran, er ist mit Christus verbunden. Das sind alles Menschen, die ich persönlich kenne, etwas verfremdet und natürlich heißen sie anders. Aber es sind Menschen, die tief an Jesus Christus glauben. auch wenn Siegbert, auch wenn Lena nicht die Kraft hätte zu tun, was Schwester Stefanie da durchreißt, die Schwester Stefanie würde sich dagegen bei einem Brahms-Konzert Gedanken machen um die Leute, die sich so eine Eintrittskarte nicht mal leisten können. Wie lebst du deinen Glauben an Gott? Wie drückst du deine Liebe zu Gott aus? Oder anders gesagt, wie reflektiert seine Liebe in deinem Leben? Das Musikstück, das wir jetzt hören, gibt euch ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Wie übst du deinen Glauben ein, sodass du aufblühst, dass du Geborgenheit spürst, dass sich deine Liebe verstärkt, deine Kraft vermehrt und dass sich Besonnenheit herausbildet? Darüber möchte ich mit euch ins Gespräch kommen, vielleicht nachher im Kirchencafé, vielleicht auch sonst in diesem Jahr. Wir haben uns als Gemeindeleitung gedacht, das soll so ein Leitthema sein in diesem Jahr, das immer wieder aufleuchtet. Wir nehmen uns Zeit, die verschiedenen Weisen, Gott zu lieben, zu betrachten und je unsere zu finden und Erfahrungen zu machen, vielleicht mit dem, was andere bewegt. Dazu wird es Predigten geben von Pastorin Tamara Schenk und von mir, Anregungen, wie man im persönlichen Weg seinen eigenen Stil auch finden kann und welche Wege es außerdem noch gibt, die es auszuprobieren gilt, die es lohnt zu begehen. Das setzt eine Beobachtung voraus, dass es nämlich den christlichen Glauben im Kern gibt und dass es Weisen gibt, ihn auszudrücken. Also etwas, was wir alle teilen und etwas, was durchaus unterschiedlich ist bei uns als Christen. Das ist ja auch offensichtlich. Aber ich möchte gerne heute sehr grundsätzlich und ganz vorne mit dem Thema anfangen, denn wenn Menschen zum Glauben finden, geht es ja immer um Gott. Es ist dann ein bisschen wie eine neue Geburt, so wird es ja auch einmal in der Bibel ausgedrückt. Es beginnt ein neues Leben. Nun wissen wir, dass kein Mensch sich selbst zur Welt bringt, das würde das Bild sprengen. Kein Mensch kann sich selbst den Glauben antrainieren in irgendeiner Weise. Menschen zu helfen, darin den zu finden, das ist möglich. Aber Gott muss sich selbst offenbaren. Alles beginnt bei Gott. Auch wenn es natürlich auf unserer Seite eine Offenheit dafür braucht. So nach dem Motto, es muss doch mehr geben in meinem Leben als meine alltägliche Realität. Es muss doch etwas geben, was mir Sinn gibt, was mir ein Licht aufsetzt, was mir vielleicht Mut macht oder was mich tröstet. Und allmählich geht uns ein Licht auf. Das ist ein bisschen, ich will ein anderes Bild gebrauchen, wie bei einem Sonnenaufgang. Und bei manchen Menschen ist das durchaus ein längerer Prozess, so wie ein Sonnenaufgang, sagen wir, irgendwo in den Polarregionen. Das kann da ja schon mal ein halbes Jahr dauern. Und bei anderen ist es eher wie ein Sonnenaufgang am Äquator. Da macht es einmal Zoom und die Sonne ist da und es ist hell. Es beginnt ein Tag. Und erste Gehversuche im Glauben beginnen. Erfahrungen mit dem Gebet, mit dem Bibellesen, mit einer vertieften, einer christlichen Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das Nachdenken geht natürlich weiter über das, was wir eben Glauben nennen oder was wir als Vertrauen zu Gott erleben. Und so verändert sich ein Mensch nach und nach, inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Glaube ist ja mehr als eine gewisse Einsicht oder gar das Einhalten von Regeln. Es umfasst ja mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen, meine ganze Welt. Und von daher verändert sich auch meine ganze Welt. So wird ein Christ, der jung ist im Glauben, erwachsen und er reift nach und nach zu einer Glaubenspersönlichkeit heran. Klar, auf diesem Weg gibt es Hindernisse, es gibt Rückschläge. Dass es auch Christen gibt, die sich zurückentwickeln, ist eigentlich ein Anachronismus, aber das scheint es zu geben, auch wenn es das in der körperlichen Entwicklung ja eigentlich nicht gibt. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Mir geht es tatsächlich um dieses Wachsen im Glauben. Wie komme ich da hinein, mehr Glaube, mehr Vertrauen zu gewinnen, in der Liebe tiefer zu werden, die Hoffnung nicht zu verlieren, auch in schwierigen Zeiten. Hineinwachsen in das Bild, das Gott schon von mir hat. Wenn ich an eine menschliche Entwicklung denke, dann kann ich ja so ungefähr sagen, wie sich Kinder entwickeln oder auch entwickeln sollen. Also körperlich, dass sie an Kraft, an Ausdauer, an Geschicklichkeit gewinnen, in ihrer geistigen Verfassung, ja, sie lernen ihren Verstand zu gebrauchen, emotional, das heißt, sie nehmen ihre Gefühle wahr, sie lernen nach und nach damit umzugehen und sozial, sie lernen also mit anderen Menschen adäquat umzugehen, zu kommunizieren, mit anderen zusammenzuleben. Und so wachsen und reifen Menschen heran. Wenn wir im Glauben wachsen, ist es ja ein analoger Prozess, es ist so ähnlich. Aber es geht dabei in erster Linie um Gott, es dreht sich um ihn. Ich habe schon gesagt, ihm zu vertrauen können wir uns nicht antrainieren oder abbringen. Es ist ein Geschenk, das er uns macht, ohne sich dabei aufzudrängen. Eines, das wir dann allerdings pflegen können oder verkommen lassen können. Ganz wichtig ist aber, dass Gott der Ursprung unseres Glaubens ist, wie dann ja auch das Ziel. Aber wie können wir überhaupt etwas von ihm wissen? Wie können wir etwas von ihm erfahren? Schon das Wesen von Menschen zu ergründen, beschäftigt die Geistesgeschichte ja durch Jahrhunderte dauerhaft. Obwohl wir ja Milliarden Exemplare da haben, die wir untersuchen und beobachten können. Wie sollen wir das Wesen des unsichtbaren Gottes ergründen? Zu unserem Glück hat er sich uns gezeigt. Im biblischen Sprachgebrauch heißt das, er hat sich offenbart. Und er tut das in dreierlei Gestalt. Ein Gott, drei Ausprägungen, drei Personen. Und das ist eine Grunderkenntnis, die ja die Christen aller Konfessionen miteinander teilen. Wir haben einen dreidimensionalen Gott. Oder theologisch konkreter oder korrekter gesagt, Gott begegnet den Menschen auf drei grundlegende Weisen. Es ist derselbe Gott, der uns in drei Personen auf drei Weisen entgegentritt. Können Gott jetzt nicht erforschen, wie wir die Natur erforschen. Ja, wir können den Käfer sezieren und hinterher etwas über seine Anatomie sagen. Aber uns muss sich Gott zeigen, sonst haben wir keine Chance, ihn zu ergründen. Und genau das tut er ja aus Liebe. Er offenbart sich. Und nun können wir diese drei Offenbarungsweisen Gottes durch drei Farben symbolisieren. Das ist jetzt keine biblische Weisheit, sondern einfach nur eine Möglichkeit, es zu veranschaulichen, ein bewährtes Hilfsmittel. Gott, der Vater und Schöpfer, mal mit der Farbe grün, Gott, der Sohn mit der Farbe rot und Gott, der Heilige Geist mit der Farbe blau. Drei Weisen, wie wir Gott erkennen und erleben können. Und die drei Farben sind durchaus mit Bedacht gewählt. Mischt man blaues, grünes und rotes Licht in richtigen Anteilen, erscheint das Licht ja weiß. Alte Bildschirme funktionieren so. Für alle drei Offenbarungen ist charakteristisch, dass Gott nicht nur etwas von sich offenbart, sondern immer sich selbst. Es ist immer sein göttliches Licht. Gott ist ja zu groß für unser Verstehen und Begreifen. Wir können aber durch diese dreifache Offenbarung jeweils Eigenarten, Eigenheiten von Gott erkennen. Das gilt sowohl für die Schöpfungsoffenbarung, da steht der Schöpfer im Mittelpunkt, die Heilsoffenbarung, im Zentrum steht Jesus und die persönliche Offenbarung, hier reden wir über den Heiligen Geist. Fangen wir mit der ersten an, der Schöpfungsoffenbarung, denn wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann können wir einen Eindruck davon bekommen, wie Gott ist. Großzügig, liebevoll, verschwenderisch kreativ. Jeder, der mit offenen Augen durch die Natur geht, kann auf die Idee kommen, er muss es nicht, aber er kann, dass die Welt von einem Gott geschaffen wurde, der unendlich kreativ ist und dessen Wesen Liebe ist. Und das ist es auch, was die Bibel über Gott, den Schöpfer, sagt. Gott hat sich als Schöpfer offenbart, er hat der Schöpfung seine Handschrift aufgeprägt, heißt es einmal. Ich lese in Römer 1, Paulus schreibt das, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Manchmal ist es ja so, dass Wissenschaftler einfach ihren Job machen und die Natur genauestens betrachten und finden und loben Gott darüber. Oder ein Bergsteiger hat mir mal erklärt, Gott müsse wohl auch ein Bergsteiger sein. Was solle sonst die ganze Herrlichkeit da? Und mancher, der Christ geworden ist, musste zugeben, ich hätte es ja schon sehen können. Ich hätte sehen müssen, dass es Gott gibt. Nun muss man kein Christ sein, um dieser Art der Offenbarung Gottes zu begegnen. Ob ich Moslem, Buddhist, Atheist oder auch Christ bin, wenn ich mich der Schöpfung zuwende, dann begegnen mir die Spuren des Schöpfers. Diese Art der Offenbarung ist international, sie ist überkonfessionell, ja, sie ist interreligiös. Das bedeutet nicht, dass alle Religionen dieselbe Vorstellung von Gott haben. Dieselbe Weise, ihn anzubeten, das gilt ja ganz und gar nicht. Es bedeutet nur, sie alle können etwas ahnen von dem Gott, der die Welt geschaffen hat. Nun kann die Schöpfungsoffenbarung auch unterschiedlich verstanden werden. Verschiedene Religionen haben unterschiedliche Vorstellungen von diesem Schöpfergott, wie er redet, wie er handelt, was seine Ziele sind. Und allein durch diese Form der Offenbarung kommt auch noch kein Mensch zum Glauben an Jesus Christus. Da muss noch etwas dazukommen. Aber eine Ahnung von Gott bekommen wir schon. Und dann gibt es eine zweite Art der Offenbarung. Ich nenne sie die Heilsoffenbarung. Sie hat einen anderen Charakter. Gott wird Mensch, kommt aus seiner in unsere Welt, damit wir es auch wirklich verstehen können, wie sehr er uns liebt. Durch Jesus tritt ja Gott sehr direkt mit uns und mit Menschen in Beziehung. Ich sage immer, wir sehen durch ihn sein zugewandtes, freundliches Gesicht. Er hat uns ja nicht geschaffen, um uns einmal aufzuziehen und dann laufen zu lassen, sondern um in Beziehung zu uns zu treten. Und das ist für ihn so unvorstellbar wichtig, dass er dafür sogar auf seine Größe und Macht verzichtet und Mensch wird und Jünger sammelt und vom Vater im Himmel predigt und heilt und sich töten lässt. Und die Bestätigung Gottes ist, dass Jesus aufersteht. In Johannes 14, Vers 9 lesen wir, Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder Kolosser 2, Vers 9, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Und dieser Christus wird uns als unser Retter vorgestellt. Apostelgeschichte 4, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet sie. Und dann möchte ich noch die dritte Offenbarungsweise mit euch bedenken, die persönliche Offenbarung. Denn was Jesus Christus für uns getan hat, wird ja jetzt in unserem persönlichen Leben für uns wirksam. Christus wird durch den Geist von einem Christus für uns zu einem Christus in uns. Er ist die Quelle des Lebens. Es sprudelt dann auch in uns. Galater 2 lesen wir, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Also durch den Heiligen Geist gießt Gott seine Liebe in unsere Herzen. Römer 5, und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist erfüllt uns, er erfüllt uns mit Liebe. So werden wir im Bild gesprochen zu Tempeln des Heiligen Geistes, so wie es im Korintherbrief ausgedrückt wird. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört euch also nicht mehr selbst. Das heißt also, in diesem christlichen Glauben geht es nicht um eine Religion, nicht um eine Weltanschauung, Es geht um gelebte Beziehung einzelner Menschen zu diesem dreieinigen Gott und dann natürlich auch zueinander. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Er stellt uns in Gemeinschaft. Wir haben es also mit einem Gott zu tun, der an dem einzelnen Menschen, also auch an dir, interessiert ist, der dich spüren lassen möchte, wie sehr er dich liebt, der zu dir sprechen möchte, der deine Gedanken und Gefühle erreichen möchte. Er möchte, dass du auf ihn aufmerksam wirst. Und das alles geschieht ganz persönlich und individuell durch den Heiligen Geist. Was hat das Ganze jetzt mit unserem Leben und mit unserer Entwicklung als Christen zu tun? Nun, unser Glaube ist ja ein Reflex. Wir spiegeln das Licht Gottes wider. Und diese Reflexion kann ganz unterschiedlich geprägt sein und gefärbt. Wir reagieren auf Gottes Offenbarung als Schöpfer. Wir reagieren auf Christus, wie ihn uns die Bibel beschreibt. Wir reagieren auf Impulse des Heiligen Geistes. Gott begegnet also Menschen, die in der Bibel studieren, die über sein Wort nachdenken, die seine Liebe genießen, die sich fallen lassen in seine Arme. Es gibt verschiedene Weisen, die Liebe Gottes aufzunehmen und zu reflektieren. Heute möchte ich euch in einer Grafik nur einen Überblick zeigen. Und so nach und nach in diesem Jahr wollen wir auf einzelne Weisen, das Licht Gottes zu reflektieren, dann auch näher eingehen. Das ist das Licht Gottes reflektieren. Das ist ja ein Bild für ein Fachwort, was ich jetzt mal gebrauchen will, für unsere Spiritualität, für unser Leben im Glauben. Etwa für Lena, die sinnlich durch die Schönheit der Musik Gott lobt und mit ihm in Verbindung kommt. Ich denke an Schwester Stephanie, die missionarisch Gottes Liebe in die Welt bringt. Oder Marie, die asketisch lebt und ihren Verzicht fruchtbar macht für andere Menschen. Oder Siegbert, der enthusiastisch Gott preist. Oder Thomas, der rational Gottes Spuren in der Welt sucht und findet. Und dann ist die Frage, wo kommst du ins Spiel? Wie stehst du in seinem Licht? Wie stehen wir gemeinsam in Gottes Licht? Ich möchte euch mit diesen Fragen entlassen. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiter mit euch zu gehen. Wir wollen aber am Ende des Gottesdienstes noch einmal beten, auch unseren Blick über unseren Rahmen hinaus in Fürbitte vor Gott treten und um seinen Segen bitten.